Guck mal, jetzt habe ich das auch mal richtig angemacht.
Boah, du bist so talentiert.
Ja, ne? Ich habe meine guten Momente. Nach dem Kackwetter hier, der Weg ja so lange gedauert gefühlt.
Ja, du musst ja auch weit gehen.
Ja, weit ist das eigentlich nicht.
15 aber. Minuten.
Im strömenden Regen mit Wind. Ich habe 3 Regenschirme umklappen gesehen auf dem Weg.
Ja, dem
unterhaltsam.
Wind.
Oh, warte, ich hole mein Glas.
Es hat ja auch geschneit ein bisschen, aber willkommen jetzt ist es wieder beim Regen angekommen.
Genau, dementsprechend sagen wir. Oh, schön. Prüstchen.
Cheers.
genau, so, nachdem ich mich jetzt hier aufgeregt habe, sind wir bereit und startklar.
Okay, na gut, dann machen wir das mal.
Genau, neben mir sitzt Raphael. Tada!
Hallo, und neben mir sitzt die Dame aus Midsommar, Ann-Sophie.
Ja, natürlich, an der Stimme muss noch ein bisschen arbeiten, damit sie ein bisschen tiefer wird und dann.
Aber du siehst genauso aus wie, oder sahst genauso aus wie
aber
Florence
sie hat,
Pugh.
Sie hat eine schönere Stupsnase. Die hat eine ganz hübsche Stupsnase, die gute. Ja, wir haben nämlich ganz viele Filme jetzt noch nebenbei gesehen irgendwie.
Ja.
Aber darum soll es erstmal hier nicht gehen heute, denn wir sagen erst nochmal herzlich willkommen zu. wir haben wieder fleißig im Kino Filme gesehen und heute haben wir 200 Zahlen mitgebracht, wieder.
Welche
und,
Überraschung.
Ja, genau. Welche sind es geworden, Raphael?
Diesmal haben wir gesehen Richard Jewell und Waves. Das sind jetzt so zwei unscheinbare Titel, würde ich jetzt mal tippen.
Ja.
Aber wir werden Licht ins Dunkle Schein.
Bringen.
Scheinen.
Shine bright, ne? Rise and shine.
Shine bright like a diamond.
Genau. genau, fangen wir einfach mal direkt an mit Richard Jewell. Das sagt einem ja auch schon mal so gar nichts. Raphael, worum
Moment,
geht's?
Moment, warte. Ich hatte noch kurz überlegt, wir haben ja jetzt eine neue Staffel angefangen.
Ach so, ja.
Offiziell.
In der zweiten Staffel.
Zweite Staffel Daumenkino. Und ich habe mir gedacht, als neue Rubrik, bevor wir anfangen, über die zwei Sneak-Filme zu reden. Was hast du denn als letztes gesehen?
Oh, Midsommar tatsächlich.
Midsommar,
genau.
Sehr schön.
Ich habe am Wochenende wieder fleißig Filme geliehen und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt an, das hat jetzt nichts mit Midsommar zu tun, aber grundsätzlich, Raphael hat jetzt ja angefangen, alte Klassiker zu gucken. Ich bin ja kein großer Freund von alten Filmen, deshalb habe ich mir jetzt genommen. Ich habe gedacht, okay, ich schau mal, was auf dieser BBC-Kritikerliste draufsteht. Es gibt nämlich eine Sammlung, die hat die BBC rausgebracht mit den Kritikerlieblingen seit 2000 bis 2016, glaube ich.
Die letzten 20 Jahre hast du ja dann.
Ja, genau, 2016 ungefähr, glaube ich, waren dann die letzten.
Okay.
Als diese Liste rausgekommen ist, genau. Und da werde ich mir jetzt so Stück für Stück ein paar
die
Sachen 100 rausziehen.
Filme anschauen.
Die 100 Filme.
Vielleicht die 40, die du noch nicht gesehen hast.
So viele, es sind tatsächlich einige, wo man aber auch denkt, okay, die hatte ich schon immer mal geplant zu sehen. Also es ist auch viel internationales Kino, was jetzt nicht so Hollywood-lastig ist. Und da wollte ich gerne mir mal mehr ein paar anschauen. Aber was habe ich jetzt davon als letztes gesehen? Das war There Will Be Blood.
Ich
glaube, ich schon mal angefangen, aber noch nicht
Habe
zu Ende gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen, aber Daniel Day-Lewis.
Ja, ausgezeichnet, sehr, sehr gut.
Ich habe nur Szenen gesehen von ihm.
Ja, sehr, sehr brillant, kennt man auch viele
Szenen. Ja, das ist einer dieser Filme, der auf den Watchlisten von
allen steht.
Von allen wahrscheinlich steht oder schon von ein paar gesehen wurde, aber bei mir ist er noch nicht abgehakt.
Also auch nochmal eine Empfehlung von mir, sehr, sehr gut, war bei Prime jetzt für 3 Euro, glaube ich, zu leihen, also regulär. Genau. Sehr, sehr brutal, sehr grob. Aber ich glaube, das fasst so ganz gut diesen Spirit dieser Branche. Es ist ja, geht ja um Ölförderung damals noch. Was da auch an brutalen, was heißt brutal? Also es ist nicht, also es gibt brutale Szenen, aber was halt grausam an dem Ganzen ist einfach, was da auch für Unfälle passiert sind und wie hochriskant dieser quasi Bergbau auch war.
Gerade bei Öl und in der Zeit war es ja, hey, wir schmeißen einfach Menschenleben in dieses Business, weil wir wollen das Öl irgendwie aus dem Boden kriegen. Und genau, dann ist es auch egal, dass da mal ein paar Leute wahrscheinlich umkommen.
Ja, weil das sind halt auch nur Holzgerüste gewesen. Da ist natürlich auch immer Verschleiß. Und dementsprechend sind das natürlich sehr unschöne Todesfälle, die da zum Teil passiert sind. Und Daniel Day-Lewis natürlich als gnadenloser Geschäftsmann sehr, sehr skrupellos.
Der moderne Pyramidenbau.
Genau, naja, mehr oder weniger modern, ne?
Ja, also, aber mittlerweile sterben ja nicht mehr so viele Leute bei irgendwie Hochhausgebäuden.
Nee, nicht wie früher, das ist richtig. Genau, das war der letzte Film von der BBC-Liste und der letzte Film, den ich jetzt wirklich als letztes gesehen habe, war Midsommar. Stand ja bei uns auch auf der Liste, haben wir nicht ins Kino geschafft. Du hast ihn neulich schon gesehen, ich habe ihn jetzt gesehen.
Genau, ich habe ihn vor einer Woche oder so, habe ich den mir angeschaut.
Ja.
Du fandst ihn cool, ich fand ihn auch cool, aber er war echt verstörend, oder?
Er ist halt abgefuckt, er ist halt creepy, ist halt super weird, also ist wirklich auch nicht jedermanns Ding. Matti fand es zu sonderbar irgendwie. Er sagt, ich kann nie wieder zu Ikea gehen, das ist alles viel zu absurd. Die sind alle so, ja, aber es ist halt auch nur eine Kommune, die halt irgendwie sonderbare Sachen und tut und Rituale macht, aber Ari Aster, der ja Drehbuch geschrieben und auch directed hat in diesem Fall, hat halt so einen Hang zu diesem spirituellen, mysteriösen und das macht halt
Hereditary,
spannend.
Hat er jetzt Midsommar noch rausgebracht und ich Hereditary habe ich auch noch nicht gesehen, aber die Bilder, die ich schon gesehen habe, sind auch sehr verstörend.
Ja, kann ich auch empfehlen. Also wenn dir Midsommar gefallen hat, wird dir natürlich Hereditary auch sehen.
Florence nicht dabei.
Ja, das ist richtig, aber dafür ist Toni Collette dabei.
Florence.
Nur wegen Florence.
Ja, ich vorher Little Women gesehen habe und dachte mir, jetzt will ich den anderen Film mit Florence gucken.
Nachdem du erst nicht verstanden hast, dass Florence Pugh auch in Finding with My Family die Hauptrolle gespielt hat,
das
aber
spricht
jetzt
für
siehst
ihre
jetzt
schauspielerische Leistung, dass ich sie großartig
Stimme
fand,
hätte
aber
können.
Nicht wiedererkannt, weil die sah auch da ganz anders aus.
Ja, Stimme war schon wiedererkennend.
Ja, das stimmt.
Was hast du denn als letztes noch gesehen jetzt?
Ich habe gesehen Casablanca, weil gestern war ja mein Classic Sunday. Und da habe ich jetzt auf Twitter ab und zu, also die letzten paar Wochen, Filmempfehlungen abgehakt. Also ich habe nach Klassikern gefragt und da kamen solche Sachen rum wie, was habe ich denn davor noch gesehen?
Lawrence von Arabien hast du gesehen.
Genau, Lawrence of Arabia, Casablanca war jetzt und 12 Angry Men.
Ach so, stimmt. Ben-Hur hast du jetzt noch nicht
gewagt. Ben-Hur habe ich noch nicht gewagt, weil nachdem Lawrence of Arabia schon irgendwie über 4 Stunden ging und ich das nicht erwartet hatte und jetzt Ben-Hur ja auch so lang ist. Egal, das kommt auch noch irgendwann ran, aber jetzt war Casablanca dran und ein wunderschöner Film.
Hat dir gut gefallen?
Ja, nach den ersten 20 Minuten, wo ich erstmal reinkommen muss in diese Art von Film.
Ist der noch schwarz-weiß?
Der ist komplett in schwarz-weiß, okay. Genau. Humphrey Bogart.
Ja, da kannst du mich ja, das
Ingrid,
ist ja...
Whatever, die schwedische Schauspielerin, auch wunderschön. Das ist dann, jetzt gehe ich dann diese iTunes Essential-Liste durch, weil der kostet dann auch irgendwie 2 Euro zum Leihen. Als Essential-Film. Ja, Casablanca, jetzt auch abgehakt, wunderschöner Film.
Okay, also machen wir das jetzt immer. Last Scene.
Muss ja nicht nur Film sein, kann auch Serie sein, aber da wir montags aufnehmen und bei mir Sonntag momentan immer.
Willst du einfach nur angeben, was du
kann
jetzt
sein,
alles
dass
gesehen
solche
hast.
Filme dann kommen oder vielleicht auch mal eine Serie da dazwischen, man weiß es nicht.
Alles klar. So, dann haben wir das abgehakt. Jetzt kannst du aber erzählen, was bei Richard Jewell passiert.
Richard Jewell, genau, das ist der neue Clint Eastwood-Film, der. Im 19. März 2020 in die deutschen Kinos kommt.
Yes.
Und es geht um einen Security Guard in Amerika, der wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Herz hat. Und er möchte wirklich Leuten helfen. Er
nimmt seinen
wirklich,
Job sehr ernst.
Weil eigentlich sein Traum ist es ja irgendwie Polizist oder irgendwie eine hohe Form von Autorität zu haben, damit er halt andere Leuten dabei helfen, also damit wirklich auch helfen kann, weil er will nicht nur Autorität haben, um Autorität zu haben, sondern er will wirklich
Gutes tun damit.
Naja, zum Polizisten hat er es nicht geschafft, aber zum Sicherheitsmann.
Also auch nicht stetig, immer mal wieder. Ne?
Und das immer mal wieder für Events oder für andere Firmen. In dem Fall arbeitet er bei so einem Festival, so einem Music Festival oder so ein Konzert.
Ich glaube, es ist im Rahmen der Olympischen Spiele auch so eine Veranstaltung, die er dann halt betreut. Wie so eine Fanmeile ist das, glaube ich.
Genau. Und das Ganze ist in einem Park. Ich habe den Namen vergessen und auch den Ort, wo es in Amerika genau gespielt hat. Ist eigentlich ein bisschen wichtig, weil in diesem Park ist halt ein Bombenanschlag passiert. Und Richard Jewell hat das nicht verhindert, aber dafür gesorgt, dass nicht so viele Leute sterben. Und das ist eine wahre Geschichte. Und das Ganze klingt ja erstmal ganz gut.
Mit einer Heldengeschichte.
Und klingt nach einer Heldentat, aber das Ganze wird, weil er, scheinbar so
viel davon wusste, ne?
Also er wirkt einfach oder er sieht einfach ein bisschen aus, als könnte er sowas halt machen. Und weil er halt so aussieht, drehen die Medien das relativ schnell von einer Heldentat zu einer...
Zu einem Verdächtigen.
Ne? Ja, er wird zu einem Verdächtigen. Er wird zum Verdächtigen Nummer 1. Und das ist so eine Story, die Clint Eastwood da halt rumspinnt, halt so wie so der Blickwinkel von anderen ist.
Wenn man auf Medien, ne? Der Einfluss der Medien auch immer sehr wichtig in seinen Filmen. Ein sehr wichtiges, wiederkehrendes Thema.
Richtig.
Was auch die Medienwelt als eigenständige Gewalt quasi
in dem Fall
Staat.
Sieht man, wie schnell das anfängt, wenn es halt ins Rollen gerät, wie man es einfach nicht mehr stoppen kann.
Genau.
Selbst wenn die beteiligten Journalisten das dann irgendwann doch checken und sagen, vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen, so schnell eine Headline zu schreiben, die dafür sorgt, dass alle Leute, die den Namen Richard Jewell lesen, denken, okay, das ist der Attentäter. Das Ganze ist so die Story, um die es geht. Aber dann geht es halt so wirklich um die Charaktere, um die Familie. Also er hat noch eine Mutter, bei der er lebt.
Genau, das ist auch sehr wichtig. Also so, er hat es nie richtig auf eine Position geschafft, wo er eigenständig ist.
Deswegen wirkt er halt so wie so ein Versager.
Ja, es gibt ein Profil, was halt erstellt wird und da passt er halt irgendwie.
Wie nennen Sie es noch gleich? Lone Attacker, Lone Bomber oder sowas?
Ja,
also er wirkt halt als so eine Person, die wirklich alleine ist, keine Freunde hat, keine Familie hat und sowas halt machen würde. Aber dieses Profil bricht sich relativ schnell
auf,
wo sie dann ein bisschen einfach nur Recherche betreiben und dann sehen, okay, er ist vielleicht ein bisschen dümmlich, aber er hat doch irgendwie Züge zum Guten.
Aber ein richtiger Sympathieträger wird er irgendwie auch nicht. Ne? Nee, also man erkennt auf jeden Fall ihm an, seine noblen Werte.
Ja.
Man sieht auch, er ist so erzogen worden und er will auch eigentlich immer nur helfen.
Ja.
Und das ist halt eigentlich verzweifelnd. Also man sitzt da manchmal, will ihn einfach nur schütteln, weil du denkst so, ach komm, jetzt sei doch mal sauer, sei doch mal angry.
Ja, genau. Das macht ja auch sein Anwalt ganz toll, der ihm auch sagt, jetzt gleich kommt das FBI in deine Wohnung und durchsucht die. Was machst du? Du hältst die Klappe.
Genau.
Der FBI-Agent kommt rein, ihm wird nicht mal eine Frage gestellt und er sagt sofort seinen dümmlichen Satz da, ich bin auch bei den Forces oder wie er
ja,
sagt.
Ja, ich, genau.
Dann denkst du halt,
man denkt,
halt
die Fresse. Sei einfach leise.
Tu das, was dein Anwalt dir sagt.
Ja, und das Vertrauen in den Rechtsstaat ist halt irgendwo bewundernswert in dem Fall, aber halt auch sehr naiv in dem Fall. Nicht, dass man das nicht tun sollte. Man sollte sich auch immer auf den Staat als Kraft verlassen können. Aber trotzdem, weißt du auch, das ist halt nicht nur ein Staat, also das Konstrukt, sondern das sind auch Menschen, die halt urteilen.
Genau.
Genau. Gemacht hat das Ganze der gute Clint Eastwood, wie du es eben schon genannt hast. Viel muss man dazu wahrscheinlich nicht sagen. Man könnte jetzt aber nochmal anfangen, welche Filme er sonst so gemacht hat, weil er ist ja schon wirklich alt.
Ja.
Das hatte ich rausgesucht.
Der ist hier 89 Jahre.
1930 ist er geboren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
90 dieses Jahr.
Wahnsinn. Million Dollar Baby hat er gemacht.
Das muss ich auch noch gucken. Das ist auf meiner Liste auf Shame.
Ja. Sully hat er gemacht, wo es um den Piloten geht, der das Flugzeug im Hudson River gelandet hat nach dem
ähnliche Story, Thematik mit den Medien. Ne?
Genau, deshalb wird das auch immer angeführt, dass er einen großen Hang hat zu den Medien als eigenständige Gewalt und Kraft im amerikanischen System zumindest.
Und auch Personen an sich, also sind ja auch alles wahre Persönlichkeiten, die er dann gerne verfilmt und verewigt.
Genau. American Sniper hat er noch gemacht.
Dafür sogar wahrscheinlich, ich meine, dafür gab es auch Oscars.
Also für Million Dollar Baby gab es auf jeden Fall einen.
Genau. Hilary Swank hat den gekriegt.
Genau, und ich glaube, er hat ihn auch für bester Film gewonnen. Genau. Für Million Dollar Baby hat er einen gewonnen.
Ja.
Achso, nee, das ist falsch. Genau. Aber da hat er auch, glaube ich, einen für gewonnen.
Ja. Und ich meine, American Sniper hat hier unser guter alter Bradley Cooper den Oscar für bester Hauptdarsteller.
Der hat auf jeden Fall war mehrfach nominiert. J. Edgar hat er gemacht.
Leo.
Über den Begründer, J. Edgar Hoover, den Begründer vom FBI.
Ich weiß es nicht. Ich kenne nur das tolle Poster mit Leonardo DiCaprio drauf.
Genau.
Aber ich habe den Film auch nicht gesehen.
Ja, ich glaube, er ist einer der wichtigsten im Justizwesen auch. Und Gran Torino
Das ist der eine, den ich von ihm gesehen habe und der auch grandios ist. American Sniper fand ich auch gut.
Ja, also er hat auch einen Hang zu, also er ist noch ein richtiger Geschichtenerzähler, würde ich sagen. Also ja. Es ist nicht diese typischen Story-Stränge, also es verläuft natürlich alles nach einem Konzept, aber er fokussiert sich auf Persönlichkeit und Charakterbildung.
Er macht auch sehr viele Filme. Ich meine, The Mule war auch ein Film von Clint Eastwood, wo er sogar selber die Hauptrolle gespielt hat letztes Jahr.
Matthew McConaughey hat, glaube ich, mit die Hauptrolle gespielt. Nee, gar nicht. The Mule, ja, richtig. The Mud ist der.
The Mud?
Ja, mit Matthew McConaughey, der ist aber nicht von ihm. Sorry, Information am Rande. The Mule, ja, wo er mit so, genau, mit so einer, also, Drogengeschichte
ist. Ich meine,
ist,
er hat fast jedes Jahr auch wie ähnlich wie, wie heißt der noch gleich? Timothy Chalamet hat er mitgespielt in dem Film von, komm, du weißt den Namen. Ich habe ihn gerade vergessen.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus
möchtest. Timothy Chalamet, Rainy Day New York.
Woody Allen.
Woody Allen, genau. Der macht ja auch jedes Jahr einen Film. Und Clint Eastwood ist, glaube ich, auch so einer, der jedes Jahr einen Film fasst.
Arbeitet
oder jedes zweite,
ne?
Also erst der.
Er hat angefangen als Schauspieler, Clint Eastwood. Deshalb kennt man ihn auch noch als Schauspieler.
Western.
Genau, in den, seit den 1970ern dann wiederum hat er auch angefangen, Filme selber zu schreiben.
The Good, the Bad and the Ugly.
Muss genau.
Auch schauen.
Und was auch ganz interessant ist, er schreibt halt auch selber die Filmmusik zum Teil. Für Million Dollar Baby, Mystic River und J. Edgar hat er selber die Filmmusik komponiert. Was ich aber ganz cool finde, wenn die Leute auch von unterschiedlichen Ebenen Talente haben und das dann halt alles in einem Film unterbringen. Finde ich ganz spannend. Genau, so viel zum Director. Altbekannt. Wer spielt denn noch mit überhaupt? Wer spielt denn unseren guten Richard Jewell?
Genau, die Hauptrolle nimmt der gute Paul Walter Hauser ein. Ich denke mal, der wird wenigen etwas sagen. Der ist nämlich auch eher so ein Nebenrollen-Schauspieler, weil er vom Typ her halt einfach so, ja, er ist.
Er fällt in ein gewisses Klischeebild rein, sagen wir es mal so.
Genau, deswegen passt das halt hier in dem Fall als Hauptrolle sehr gut. Man hat ihn schon mal gesehen in dem Film Late Night, wenn man den gesehen hat. Da war nämlich einer der Schreiberlinge, hast du hier.
Ja, er gehört, er sitzt mit dem Schreiber.
Also
im
Writer, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er da überhaupt mitgespielt hat.
Nee, nur, deshalb, der ist da auch nur am Rande und gibt einen blöden Kommentar mal ab.
Genau, das einzige Mal, wo er wirklich aufgefallen ist, mir ist er bei I, Tonya, weil da hat er auch eine bisschen größere Rolle, auch als
Sicherheitsmensch
von Tonya Harding in dem Fall.
Etwas dümmlichere
aber
Rolle.
Auch, genau, da
also
auch sehr
etwas,
dumm.
Etwas dümmliche, sehr dumm. Ja,
ist wirklich sehr dumm. Genau, und bei Filmen wie Black Klansman hat er auch mitgespielt.
Das spielte er witzigerweise dann ein Kuckucksklan-Mitglied.
Ja.
Und in diesem Film in Richard Jewell wird er ja auch gefragt, ob er Freunde beim Kuckucksklan hat oder ob er selber Teil des Kuckucksklans wäre, weil sie halt nach Motiven gesucht haben. Und er sagt so, nein, natürlich nicht.
Ja, aber Richard Jewell nicht, aber der
Schauspieler. In Black Klansman spielt er einen dieser Menschen.
Lustig.
Und was auch ganz, also er hat jetzt so quasi so ein bisschen seinen Kickoff gehabt. Sein Start hat Fuß gefasst für diese Art von Rollen und wird jetzt auch in der neuen Produktion von Cruella eine Nebenrolle spielen.
Cruella
de Vil, genau.
Und Emma Stone in der Hauptrolle.
Ja, großartig. Ich freue mich drauf. Ich weiß gar nicht, wird es ein Film oder eine Serie?
Ich meine, das ist ein Film. Aber
also war bei IMDb gelistet, nicht bei IMDb, bei Letterboxd. Deshalb glaube ich, wird es ein Film sein.
Okay.
Genau, sie hat ja so zwei Handlanger.
Und
einen dicken
davon.
Und einen dünnen, natürlich, wie immer. Und ich, also er wird wahrscheinlich dann den.
Wahrscheinlich.
Ja.
Aber mir fällt immer noch so eine super Zitat ein aus I, Tonya, wo er gefragt wird.
Kennen Sie eine Tonya?
Tonya Harding? I don't know Tony Harding.
You're her bodyguard. Well. Ja, also nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben, I, Tonya auch großartig. Ganz, ganz coole Rolle von Margot Robbie auch.
Mhm.
Also sehr derb. Aber sehr cool, macht Spaß.
Super, ja.
Dann ist da noch Sam Rockwell.
Ah, ja.
Der spielt Watson Bryant. Das ist der Anwalt.
Mhm.
Und quasi einer der wenigen Menschen im Leben von Richard Jewell, die ihn in Anführungsstrichen wie ein Mensch behandeln. Also ihn nicht irgendwie für doof verkaufen, nicht, also ihn ernst nehmen mit seinen Wünschen und Vorstellungen vom Leben und ihn halt so sehen, wie er ist, als eigentlich sehr, sehr guten Menschen, der aber halt oft missverstanden wird. Und so ein bisschen, er ist halt ein bisschen creepy, so, das ist halt, also er ist sehr aufmerksam und das ist halt, kann halt gerne ein bisschen stalkig werden.
Deshalb hat sich Sam Rockwell hier auch seinen Snickers verdient.
Ja, das kann man nur verstehen, wenn man den Film jetzt
guckt. Insider Joe.
Genau, woher kennt man denn Sam Rockwell?
Sam Rockwell, der hat gerade sehr viel und ist auch immer wirklich schön,
einer
toll gesehen.
Einer meiner Lieblingsschauspieler.
Er ist mega. Egal, in welchem Film er mitspielt. Also jetzt letztens gesehen in Jojo Rabbit. In Vice, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Seven Psychopaths, Iron Man 2, Moon, also der ist wirklich in ganz vielen Filmen dabei und bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, geiler Titel übrigens, hat er auch sehr viel abgesandt bei den, bei den ganzen Awards, vor 2 Jahren.
Da spielt er Jason Dixon einen rassistischen Kopf, also jetzt eine Gegenteilrolle im Endeffekt, einen sehr verschrobenen, aber sehr...
Ja, und
er
konnte sich halt sogar auch grandios zeigen bei Vice. Da hat er nämlich den George W. Bush gespielt. Auch ein bisschen dümmlich, aber
sehr witzig dabei.
Sam Rockwell,
super. Und da sind viele Empfehlungen von uns drauf. Sowohl Jojo Rabbit als auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Immer noch ein geiler Titel. Seven Psychopaths ist sehr, sehr witzig. Iron Man 2, ja gut, kann man jetzt so, hat man nie gesehen.
Ja, das ist halt einer sein, das ist der eine Marvel-Film. Jeder Schauspieler hat irgendwie... wahrscheinlich einen Marvel-Film irgendwo mal drin in seinem Portfolio.
Und Moon kann man auch nur noch mal den Leuten ans Herz legen. Der ist auch sehr, sehr schön. Wo es auch so um Menschen, also einen Menschen alleine auf dem Mond.
Wie heißt noch gleich der Director von Moon?
Oh, das weiß ich nicht. Habe ich neulich irgendwie nachgeguckt.
Jedenfalls hat auch ganz gute Filme gemacht.
Ja.
Anywho. Außerdem spielt da noch die Kathy Bates mit. Die spielt nämlich die Bobby Jewel, die Mutter von Richard. Und ich denke mal, Kathy Bates wird dir ganz viel sagen,
weil sie in ganz
American
viel
Horror Story
auch
sehr oft vorkommt.
Genau, sie gehört zum Stammcast und taucht dementsprechend eigentlich auch fast in jeder Staffel auf. Also großartig. Wo sie auch sehr bekannt worden ist, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade schon gesagt hast, ist Misery.
Misery.
Misery. Das ist eine von diesen Stephen King-Verfilmungen. Da spielt sie Annie Wilkes. Das ist im Endeffekt dieser Film, wo ein berühmter Autor von so Büchern, so Groschenromanen, glaube ich, halt verunglückt und sie nimmt ihn quasi auf und liest das sein neues Skript, wo ihr Lieblingscharakter dann sterben soll. Und dann fängt sie an, ihn zu foltern. Und
Trailer, der lief letztens.
Ja, oder? Genau, der lief in diesem Rahmen.
Okay.
Und dementsprechend auch auf meiner Liste mit, weil auch ein absolut top bewerteter Film.
Okay.
Also schon ein bisschen älter, aber genau. Und On the Basis of Sex spielt sie auch mit als Dorothy Kenyon.
Jetzt auf Prime verfügbar.
Genau, ist auch eine Prime-Produktion, glaube ich.
Ja.
Ja. Ja, genau. Und The Blind Side hat sie auch noch mitgespielt. Also ist auch ein häufiger Nebencharakter. Ist halt so die, sie spielt oft nicht so Nicole Kidman-Mutterrollentyp, sondern eher so die bisschen abgedrehte, also was ist abgedrehte, aber immer so ein bisschen mit so ein bisschen Psychotouch hat sie
ja
oft.
Sie kann sowas ganz gut und bei Blindside spielt sie ja die Lehrerin
ne?
von dem guten Jungen da, den Sandra Bullock dann
adoptiert
und da ist sie halt auch sehr lustig.
Ist sie eine gute da in dem Film oder ist es so?
Ja, sie ist eine sehr gute. Sie ist auch bei Blindside ist ja dann später die Wahl zwischen den Colleges wichtig und nur weil die ganze Familie auf ein College gegangen ist und natürlich da Fan ist und sie halt überhaupt nicht, also sie ist eine ganz andere Person, aber sie ist dann Fan von einem anderen College und er sucht sich dann und das findet sie, also ist eine ganz lustige Dynamik zwischen den ganzen
Charakteren. Okay, Charakter also ein sehr unterstützender Charakter.
Ja.
Also sie kann auch sehr viel, es ist eine tolle Schauspielerin auf jeden Fall. Ansonsten ist auch noch dabei Olivia Wilde als die Reporterin, die quasi die Geschichte als erstes richtig groß macht.
Ja.
Auch ein bisschen bitchy dabei ist, ehrlich gesagt.
Voll.
Und John Hamm spielt den FBI-Agenten. Auch haben eine schöne Begegnung miteinander, wo man denkt, so, ach, endlich ist das auch mal passiert auf der Leinwand. Aber da erzählen wir auch nicht mehr. Also er ist auf jeden Fall, John Hamm spielt in diesem Fall einen nicht so likable Charakter. Also das finde ich immer ganz charmant an den Film von Clint Eastwood, das ist keine blank polierte Charakterstudie, sondern es ist ein, du zeigst die Menschen sowohl von den guten als auch von den schlechten Seiten und es gibt niemanden, der makellos ist, sondern alle haben irgendwie ihre Motive und ihre Streben und dementsprechend entsteht halt ein Konstrukt, was eigentlich mal sehr interessant zu beobachten ist. Genau.
Ja.
Was haben wir denn Interessantes noch an Facts dazu rausgefunden zu Richard
Für Lube? Uns als Designer natürlich super interessant ist das olympische Logo.
Mhm.
Denn wie du schon erwähnt hast, ist dieses Attentat während der Olympischen Spiele 1996 passiert.
Mhm.
Und man sieht das Logo hier, aber man sieht das Logo ohne die 5 Ringe. Also es ist halt verändert, weil das Olympische Komitee hat das nicht freigegeben für diesen Film, dass man das echte Logo aus dieser Zeit zeigen durfte. Also haben die eine leicht abgewandelte Version davon genommen, die dann nicht Copyright geschützt ist. Fand ich interessant.
Ja. Die Reporterin, die in diesem Fall viel eine große Rolle spielt, die ist später tatsächlich, also ich glaube, das ist die von Olivia Wilde hier dargestellt.
Ja,
wird.
Genau, Kathy Scruggs.
Kathy Scruggs hat lange mit Depressionen gekämpft, weil sie natürlich auch unter dieser negativen, also als dann rausgekommen ist, dass er anders beteiligt ist, als man dachte, wenn überhaupt. Als das rausgekommen ist, dass alles nicht so ganz sauber ausrecherchiert war.
Und sie halt die
genau, und das Schuldige
im Endeffekt,
da ging es halt los, dass sie angefangen hat, unter Depressionen zu leiden auch. Und sie ist im Endeffekt an einer Überdosis 2001 gestorben. Leider.
Ja.
Genau. Dieses Attentat ist passiert während eines Konzertes, das hast du ja vorhin schon einmal erwähnt.
Mhm.
Und das haben sie tatsächlich an der Location auch gedreht, wo dieser Unfall passiert ist.
Ah, genau, Atlanta Sentinel Olympic Park.
Genau. Und da Leonardo DiCaprio und
Jonah Hill.
Nein, ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, dass. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass er mit Clint Eastwood schon gut zusammengearbeitet hat und das eigentlich auch eine tolle Kombi ist.
Ja.
Dass er auch überlegt hatte, eine Rolle in diesem Film zu spielen, wahrscheinlich dann eher so
den von Sam Rockwell, also
ja, den Anwalt.
Den südlichen Anwalt. Das finde ich nämlich ganz interessant, deswegen habe ich Jonah Hill gerade reingeworfen.
Weil der auch.
Weil Jonah Hill sollte original den Richard Jewell spielen und Leonardo DiCaprio den Anwalt und die beiden haben ja sehr
auch
viel
eine tolle
zu tun.
Dynamik,
und
ne?
Das ist halt die geile Dynamik, die wir schon aus The Wolf of Wall Street kennen.
Ja.
Und hier wäre es, glaube ich, noch sehr lustig gewesen, wenn die
sehr,
beiden
sehr
wieder zusammen gespielt hätten.
Aber es hätte eine andere ganz andere
ganz,
Dynamik.
Ganz
bekommen.
Anderer Film wäre das. Naja, das hat leider nicht hingehauen, aber trotzdem sind beide noch bei dem Projekt beigeblieben und zwar als Produzenten.
Genau, das fand ich auch mal ganz schön.
Als wir den Abspann dann gesehen haben, haben wir es gesehen, dass Leo und Jonah beide aufgelistet
waren. Das machen wir mittlerweile tatsächlich auch immer. Wir gucken uns immer noch mal an, wer hat das mitproduziert.
Genau,
weil es sind wirklich viele Schauspieler mittlerweile, die auch eigene Produktionsstudios oder haben oder halt als Einzelpersonen mitproduzieren. Das ist immer ganz
Weil sie halt an dieses Projekt glauben oder wie auch immer. In dem Fall konnten
halt
beide ja nicht mitspielen, weil sie andere Sachen zu tun hatten in dem Moment. Aber das ist dann trotzdem ganz schön zu sagen, hey, ich finde die Story interessant.
Ja, und ich meine, so ein Projekt kostet natürlich auch Geld. Ne? Also in diesem Fall hat Richard Jewell 45 Millionen Dollar gekostet, den Film zu produzieren.
Teuer.
Das muss ich halt auch irgendwie, das muss halt erstmal reinkriegen. Ne? Also so ein Produktionsstudio macht halt auch nicht alles. Ne? Deshalb gibt es ja meistens mehrere, die angeführt werden. Genau.
Was ich auch interessant war, das ist mir nämlich beim Film aufgefallen, aber ich war mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil die sehen sehr ähnlich aus. Also der Schauspieler und der wirkliche Charakter Richard Jewell, wenn man sich so Fotos Seite an Seite anguckt, ist sehr gut getroffen.
Mhm.
Und es gibt relativ am Anfang, als er noch der Held ist der Geschichte, gibt es Szenen vom WSB-Channel, wo er interviewt wird.
Ne?
Und da ist der richtige Richard Jewell zu sehen,
und
mit der Stimme von Paul Walter obendrauf. Und das habe ich während des Guckens ist mir so, ist das wirklich? Das sieht nicht ganz aus wie der Schauspieler, aber die Stimme ist halt dieselbe. Deswegen war ich nicht sicher, weil das machen sie
ja
mittlerweile öfter.
Ja, Originalszenen damit rein, um auch zu zeigen, wie die Originalpersonen aussehen. Ne?
Ja.
Es gibt natürlich einen ganz netten, auch einen sehr authentischen Touch dann.
Mhm.
Genau, im Endeffekt hat dieser Film sehr lange gedauert, auch produziert zu werden. Drei Direktoren hat der Film verschlissen, bis Clint Eastwood ihn im Endeffekt dann doch selber directed hat. Also hat ein bisschen gedauert, das ganze Projekt umzusetzen, weil natürlich aber auch dieses Medienthema immer ein bisschen schwierig ist, auch gut ans Kino zu bringen, glaube ich. Ne, es ist sehr kritisch, es hält der Gesellschaft immer ein bisschen den Spiegel vor und es ist nicht unbedingt immer der erfolgtragendste Film des Jahres. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch von Clint Eastwood, sondern er will einfach gute Geschichten erzählen oder interessante Geschichten erzählen.
Genau. Und was auch noch ganz cool war, ist, als ich das gelesen habe, dass der Schauspieler Paul Walter Hauser.
Das ist schon, also nur um es mal kurz zu sagen, das ist auch schon ein sehr, sehr kräftiger Mann. Ne? Also
richtig.
Der in Antonia war da schon, der ist schon wirklich.
Der war immer schon
ein
bisschen genau. Und
also
deswegen,
ein bisschen müssen wir es nicht verhandeln, das ist ein dicker Mann.
Genau, deswegen war es noch interessant zu lesen, dass er für diese Rolle, für diese Rolle hat er extra 12,5 Kilo zugenommen. Okay, what a bargain.
Ja.
You twisted my arm here, dass ich hier irgendwie noch 12 Kilo zunehmen muss, damit ich die Rolle perfekt spielen kann.
Ja.
Was für ein
Einsatz. Einsatz, aber offensichtlich, also ich meine, es klingt nicht so viel, ob wenn man vor Augen hat, wie aber kräftig er ist, aber es ist halt nicht wenig.
12 Kilo
wenn ist schon nicht wenig. Wenn du dich jetzt jeweils 12 Kilo zunehmen würden, ist das schon ordentlich. Also,
ja, und ich denke, er hat viele Snickers dafür gegessen.
Wahrscheinlich. Was wir uns jetzt auch für unsere neue Staffel vorgenommen haben, ist, ich schreibe ja immer kleine Texte zu den Episoden jeweils. Und ich schreibe ja sehr gerne. Und Raffi sagte neulich, ich hoffe dafür für dich, dass irgendjemand diese Texte liest.
Ich hoffe wirklich, das liest jemand, weil das ist echt gute Texte. Und das ist halt diesen Podcast-Format, wenn man einfach auf Play drückt.
Man liest diese, niemand liest den Beschreibungstext.
Ich weiß nicht, wer das liest, aber jetzt hast du einen Grund.
Jetzt haben wir gesagt, okay, wir ziehen uns das ein bisschen als kleines Feedback quasi zusammen und fassen das nochmal, für euch irgendwie kurz und knapp zusammen. Raffi liest auch immer nochmal gegen, ob er, wenn er komplett andere Meinungen hat, darf er gerne einen eigenen Text formulieren. Und ich reiße es jetzt nochmal runter. Und zwar ist Richard Jewell eigentlich eine klassische Erzählung nach Clint Eastwood Rezeptur. Das ist eigentlich das nichts dran, was man nicht groß nicht mögen kann. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist extrem ungewöhnlich, es ist nicht super speziell, aber es ist halt seine Art, auch Geschichten zu erzählen. Und dieser irrtümlich in der Öffentlichkeit gedemütigte Charakter, den man nicht unbedingt immer gern hat, aber irgendwie nachvollziehen kann, er ist sehr menschlich, wird hier halt in dem Feuer der Medien quasi dargestellt, was sehr, sehr interessant ist. Es gibt nämlich immer zwei Seiten der Geschichten. Egal, wie sicher man sich ist, im Recht und Unrecht zu sein, die Medien entscheiden selbst danach, was sich am besten auf der Titelseite des Blattes macht, was halt auch hier immer wieder auffällig ist, wenn man sich nur mal so ein paar Bildtitel anschaut. Ne?
Ja, steht.
Und das wird hier natürlich sehr schön dargestellt, was für einen Einfluss das auch auf sowohl Ermittlungen als auch Persönlichkeiten und Familien hat.
Ja.
Weil du zerstörst ja nicht nur einen Menschen, sondern halt auch eine Familie und Freundeskreise unter Umständen. Und das größte Problem an dem Ganzen ist einfach, dass man die Dynamik irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Wenn die Medien sagen könnten, reverse, doch nicht, wäre es ja in Ordnung, aber es ist leider nicht so, wenn einmal etwas draußen in der Welt ist, das ist mit dem Internet genau das Gleiche. Kevin Hart kann da ein Lied von singen.
Ja.
ist es halt draußen und richtet Schaden an und richtet auch weiterhin Schaden an. Und das zeigt dieser Film eigentlich sehr schön. Denn diese Geschichten passieren halt immer wieder. Es ist kein Einzelfall von Vorverurteilungen, sondern das passiert immer wieder, jeden Tag. Und es ist einfach wichtig, dass man sich auch vor Augen hält, dass es nicht nur das gibt, was in den Medien steht, sondern es gibt auch eine andere Seite, die man sich vielleicht zumindest anhören sollte. Das heißt nicht, dass jemand im Recht ist und dass die Medien immer falsch urteilen, aber man sollte sich die Mühe nehmen, sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen und auch mit der Geschichte.
Und natürlich auch seine eigene Meinung bilden, weil Medien bilden die Meinung schon vorweg und nur wenn du die Headline liest, bist du halt, okay, glaube ich das jetzt oder nicht? Da sollte man sich dann schon nochmal den Aufwand machen und selber noch ein bisschen gucken und vielleicht nicht nur einem Medium glauben. Und das zeigt eigentlich hier ganz gut und sobald das ins Rollen gerät, wird es halt wirklich schwierig und gerade dann bei so einer Nachricht, weil hier sind ja auch Menschenleben, die auf dem Spiel stehen.
Und auch, es sind auch Menschen gestorben, das heißt, das ist ganz nochmal emotional aufgeladen.
Und er ist ja nicht nur jemand, der da aus Versehen was gemacht hat, sondern es ist eher eine Bombe hochgegangen und er wird dann als Attentäter bezeichnet, was natürlich kein leichtes Delikt ist. Und in dem Fall wird er natürlich auch angeklagt und so weiter. Und ja.
Das ist das Feedback zum Film.
Genau.
Dann haben wir noch einen zweiten Film geguckt, der ganz anders ist.
Ja.
Und zwar Waves. Waves läuft auch am 19. März an. Mhm. Also Richard Jewell läuft am 19. März bei uns an und Waves läuft bei uns an. Beide Filme haben nicht super viel Präsenz hier, würde ich jetzt mal so behaupten. Richard Jewell habe ich das eine oder andere Plakat gesehen, aber Waves habe ich jetzt noch nichts bewusst wahrgenommen. Obwohl der Trailer, wir haben ihn ja neulich wieder gesehen, der Trailer ist sehr cool.
Genau, ich habe den Trailer jetzt ein paar Mal gesehen und der Trailer ist schon schön, ganz ist geil, gut geschnitten und
ist halt sehr bombastisch.
Sehr bombastisch und auch noch mit dem Song von Frank Ocean wirkt das Ganze auch gleich fast wie so ein Musikvideo.
Sehr, sehr poetisch wirkt es zumindest. Ne?
Darum geht's denn. Aber um was geht's denn dann eigentlich? Weil Waves, auch sagt nachdem ich den Film gesehen habe und jetzt den Trailer nochmal danach gesehen habe, es ist schon eine schwierige Geschichte, die da erzählt wird.
Ja.
Oder Geschichten, sage ich jetzt einfach mal, weil wir folgen einer Familie und wir folgen dem Sohnemann dort, der in der, sage ich mal, typischen amerikanischen Teenie-Welt lebt. Also, ja,
also es ist eine heile Familie, muss man sagen. Also es ist eine
sehr heile Familie.
Es ist eine wohlhabende
Familie.
Genau. Also nicht super reich, aber sehr wohlhabend. Nö, steht gut in der Gesellschaft.
Die beiden Eltern arbeiten, verdienen recht gut, haben nämlich ein recht großes Haus mit vielen Zimmern.
Ja.
Haben zwei Kinder. Einmal den Sohn, den älteren, und die jüngere Tochter.
Genau, Emily und Tyler. Also genau. Tyler ist der Sohn und Emily ist die Tochter.
Ist eine farbige Familie, ist hier vielleicht nochmal interessant, weil es geht dann auch um solche Themen ein bisschen, aber jetzt nicht primär.
Ist nicht ein Schwerpunkt. Es ist nicht Ghetto, sondern es ist so diese.
Nee, aber der Vater sagt ziemlich ganz gut, weil er gerade halt so aussieht, wie er aussieht, muss er halt 10-mal härter dafür arbeiten, um diesen Status zu haben, den er sich da erarbeitet hat. Und das versucht er seinem Sohn beizubringen. Und auch ein bisschen zu pushen und auch ein bisschen vielleicht zu hart zu pushen, weil sein Sohn ist in Wrestling, nicht das Wrestling, das man von Wrestling kennt, sondern Catchen. Das ist diese
Schulvariante auch so
ein bisschen, ne? Es ist halt dieses Schulwrestling, was man scheinbar auch professionell, sage ich mal, betreiben kann, weil man da auch wahrscheinlich Stipendien kriegt.
Es ist eher so wie so ein Rangeln. Ich weiß nicht, wie der genaue Titel dafür ist, aber es ist halt also es ist nicht diese gestagte Art von das Show-Wrestlen, sondern das auf dem Boden halten.
Genau, auf dem Boden halten, beide Schulterblätter auf dem Boden und dann wirst du schnell abgezählt. Genau. Auf jeden Fall macht der Sohn das und sein Vater pusht ihn so ein bisschen, weil er meint, wenn du schon irgendwas machst, dann machst du auch richtig.
Genau.
Weil scheinbar kann man, in Amerika ist ja oft so, mit Sport auch Stipendien für bessere Colleges
kriegen. Genau, die arbeiten darauf hin.
Und das ist das Ziel. Und das ist so heile Welt, alles gut. Er hat eine Freundin, die er toll findet. Es geht jetzt zum Ende der Highschool,
ist das. Er muss jetzt noch mal ein bisschen was schaffen, damit er das Stipendium kriegt.
Richtig.
Auf jeden Fall. Darf jetzt nicht schlapp machen, in Anführungsstrichen. Jetzt geht's langsam los mit dem Ernst des Lebens. Ne?
Ja.
Was sind die, so 16, 17, 18?
Die müssten so zwischen 16, 17 sein, ja. Genau. Weil mit 16 können sie auch Auto fahren und man sieht auch, erste Szene ist eine Fahrt irgendwo hin und die Kamerafahrt verdeutlicht das sehr cool, genau, weil die
kommen wir gleich nochmal zu
ist den, echt schön bei, zu in
ganzen,
dem Film.
Zu den ganzen technischen
Sachen. Und eigentlich
ist alles okay.
Ja, eigentlich möchte ich jetzt auch gar nicht mehr zu dem Film, zu der Story des Filmes sagen, weil das würde jetzt alles spoilern. Aber ich weiß halt nicht.
Man braucht ein bisschen was, ne? Also sonst nochmal, also es wäre kein Film, wenn alles heile bleibt, sagen wir es mal so. Also es passieren Dinge. Und nach Murphys Gesetz passiert nicht nur eine Sache, sondern dann passiert plötzlich alles, wie in Wellen.
Ja.
Und da kommt, glaube ich, auch der Titel her, so ein bisschen.
Genau.
Und wie sich gewisse Dinge, die passieren im Leben von Menschen und Familien, deshalb ähnlich ein bisschen wie Richard Jewell, was das angeht, wie sich Dinge auswirken.
Und hier
auf einzelne Personen und aber auch auf deren Familien.
Ja, und hier haben auch Drogen eine Rolle. Spielen Drogen auch eine Rolle?
Körperkult.
Genau, Social Media.
Gesellschaft, alles, Social Media.
Heute halt durchmachen müssen.
Genau, also ein sehr aktueller Film, sagen wir es mal so. Also
genau.
Es ist, wie gesagt, nicht dieses Thema, ich bin ein schwarzer Junge in einer gemischten Gesellschaft und da habe ich ganz große Probleme mit, sondern es ist eher so die Persönlichkeitsfindungsprobleme, die man ab einer gewissen Zeit in seinem Leben hat.
Ja.
Und wie das halt in eine Richtung ausschlagen kann, wenn du nicht auf dich acht gibst.
Und an sich fängt das der ganze Film auch sehr gut an. Diese ganze Welt der Teenager von heute.
Ja.
Finde ich.
Ja.
Aber
Partys, Drogen, Körperkult, Selfies.
Genau, mit einem kleinen
Eitelkeit.
Sternchen nehm ich noch dabei. Also der Film macht es sehr gut. Aber ich finde, die Serie Euphoria macht das wesentlich besser.
Ähnliche Thematik.
Und ich denke, wenn du die Story hier nehmen würdest und auf einer 10-episodigen Serie setzen würdest, wäre es auch besser.
Dann wäre es Euphoria wahrscheinlich.
Dann wäre es Euphoria, genau. Nur, also wahrscheinlich auch ähnlich mit Kamerafahrten und Musik.
Der Film
sehr cool.
Ja, der Film ist sehr lang, zwei Stunden, 12 Minuten.
2 Stunden etwas, ja.
Fühlt sich auch relativ lang an, muss man dazu sagen. Also fand ich,
ja, genau,
fühlte sich also relativ lang an, weil wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten davon, weil vielleicht muss man sich da einmal den Trailer zu angucken, um da richtig Bock drauf zu kriegen. Mhm. Und das ist halt keine klassische Erzählweise. Es nimmt sich so ein bisschen, sucht sich so ein bisschen neue Wege, eine Geschichte zu erzählen, sagen wir es mal so. Also ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, wie im Endeffekt der Director sich entschieden hat, diese Geschichten, / zu erzählen. Mhm. Wer hat es denn directed überhaupt, wenn wir jetzt schon vom Director reden?
Der gute Herr heißt Trey Edward Schultz.
S-H-U-L-T-S. Genau. Übrigens nicht Schulz.
Nicht Schulz.
Schulz und Schulze.
Schulz. Auf jeden Fall hat er bereits 2 Filme.
Mehrere auch schon. Also das sind jetzt die namhaft. Ich glaube 4 oder so waren es.
So viele waren es gar nicht. Ich glaube, viele von waren auch Kurzfilme.
Ja.
Aber die 2 Feature-Filme waren It Comes at Night und Krisha.
Also Krisha, glaube ich, sagt noch weniger, was halt It Comes at Night. It Comes at Night war relativ, also so ein kleiner Indie-Hit.
Ich habe gerade mal kurz geguckt, was das nochmal war, weil It, dachte ich, das wäre der eine Film, aber das ist was anderes.
Nein.
Also nicht, sondern es gibt noch einen anderen.
Ja, aber das ist so ein bisschen Schlag, Midsommar ist ja sehr sommerlich, sagen wir mal so. It Comes at Night ist halt quasi auch so ein bisschen mit mystischen, ist eine Horrorgeschichte von irgendetwas, was halt in der Nacht quasi im Dunkeln draußen ist und in der Waldhütte, also so.
Sind nicht beide Horrorfilme? Also Krisha
ist, glaube ich, auch.
Das Interessante ist halt, also ich habe beide nicht gesehen, aber ich glaube, bei Krisha ging es nämlich auch um so ein Haus und das Haus sieht sehr ähnlich aus wie das Haus von dem Film Waves. Ist aber nicht dasselbe.
Ist aber nicht dasselbe, tatsächlich, genau. Also er hat auf jeden Fall ein bisschen das Genre gewechselt, weil das hat jetzt, also es ist eher so, er ist von übernatürlichem oder vermeintlich übernatürlichem Horror zu alltäglichem Horror übergegangen. Zu
Teenie-Horror.
Sagen wir es mal so. Also sehr realitätsnah.
Ja.
Ne? Es ist nichts etwas, was du nicht sehen kannst draußen, sondern es ist etwas, was in jedem Alltag lebt und passieren kann, wird gesagt.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist, glaube ich, das, was man hier wiederfindet, diese Eskalation.
Mhm.
Aber ansonsten finde ich, also was ich so von It Comes at Night gelesen habe, ist halt komplett anders als Waves jetzt. Waves sieht halt aus wie ein kunterbuntes Musikvideo.
Ja.
Also sehr, sehr durchkomponiert, sehr visuell.
Visuell sehr, sehr stark.
Tolle Kamerafahrten, kraftvoll, also wirklich kraftvoll, sehr intensiv.
Ja.
Viel, viel Musik, tolle Songs.
Bei manchen Kamerafahrten denke ich mal nicht, wie haben die das gemacht?
Habe ich mich auch gefragt.
Sieht sehr cool aus.
Genau, du hast es eben schon erzählt, es fängt an und dieses Motiv wiederholt sich, wie das Paar am Anfang im Auto sitzt und einen Roadtrip macht oder wohin fährt und die Kamera dreht sich um 180 Grad.
360
Grad.
Sogar, komplett.
360, was sage ich, 180? 360 Grad und quasi von dem Beifahrer zum Fahrer rüber und das ohne Schnitt, also mit sehr weitwinklig.
Genau, das fährt so nach vorne und dann dreht sich das Ganze komplett 360 Grad und es geht ein bisschen nach links, nach rechts.
Ohne Fischei zu sein, also es ist schon ein weiterer Winkel.
Aber es sieht sehr cool aus.
Aber nicht Fischei, also schon ganz interessant. Also viele, viele Sachen cinematografisch sehr, sehr schön gemacht.
Auf jeden Fall, ja.
Das muss man dem zugute halten, das ist wirklich sehr schön, optisch.
Mhm.
Mitspielen tun in diesem Fall Taylor Russell als Emily und Kevin Harrison Jr. als Tyler. Wir fangen mit Kevin Harrison an.
Genau, das sind die beiden Kinder.
Genau, um die dreht sich das in erster Linie. Kevin Harrison Jr. spielt den Tyler. Und der hat in It Comes at Night schon mitgespielt tatsächlich. Also kennt den Director von daher schon, spielt eine Nebenrolle, den Travis. Und in Mudbound hat er mitgespielt, auch relativ stark Oscar besprochen damals. Mhm. Da spielte den Meeks. Und 12 Years a Slave spielte auch eine Nebenrolle. Also er hat viele von diesen Filmen mitgespielt, wo Rassismus ein großes Thema ist. Mhm. Also 12 Years a Slave, alles, was in diese Richtung geht, Civil War Zeit.
Ja.
Und hat er einige Sachen mit den Nebenrollen mitgespielt und hat es jetzt halt zur Hauptrolle gebracht. Und ist eigentlich auch gut gemacht. Also ich finde, es ist schauspielerisch, kannst du auch nicht sagen.
Auf jeden Fall.
Ne? Also es ist nicht überspielt, es ist sehr nahbar.
Ja.
Aber trotzdem emotional, auch wenn mir so ein bisschen das letzte bisschen gefehlt hat, irgendwie, was das den Funken überspringen lässt, weil du aber auch immer noch denkst, so, ja, das ist schon ein bisschen selber verbockt alles. Ne? Also das Mitleid hält sich ein bisschen Grenzen. Richtig. Aber auch das wieder ähnlich mit wie bei Richard Jewell, wo du auch denkst, so, es ist halt kein glorifizierter Charakter. Ne? Das finde ich immer ganz schön, wenn du sagst, okay, du hast positive Seiten, du hast negative Seiten, alles gehört zu dir als Person und man kann dich nicht nur in den Himmel loben oder verteufeln. Das finde ich immer ganz schön. Genau. Und wen haben wir noch dabei? Taylor Russell, da hattest du auch wieder einen kleinen Aha-Moment. Willst du mal erzählen?
Genau, Taylor Russell ist nämlich die Schwester und sie hat schon mitgespielt bei Filmen wie Escape Room.
Hat sogar die Hauptrolle gespielt.
Da spielt sie die Hauptrolle, Zoe Davis. Und bei einem anderen Film, Hot Air,
den wir auch schon
in der Sneak nämlich schon mal gesehen haben. Und da hatten wir nämlich beide diesen Moment, wo wir dachten, die kennen wir irgendwie doch schon irgendwie. Ja. Aber ich wusste halt auch nicht genau, wer das ist, aber nachdem ich dann geguckt habe und dann, ach, das ist die aus Hot Air, weil da spielst du nämlich die Nichte von Steve Coogan.
Genau, den Film haben wir hier auch, glaube ich, in unserer ersten richtigen Podcast-Folge.
Das mag sein, das ist eine unserer ersten Podcast-Folgen, ja.
Genau, da hat sie nämlich, Hot Air. Da kenne sie ja schon.
Und dann hat sie noch einen anderen sehr guten Film, by the way, mitgespielt, Before I Fall. Da spielt nämlich die gute Zoe Deutsch die Hauptrolle, ne? Und sie spielt die Nebenrolle, die Ashley. Und ich fand Before I Fall sehr gut.
Den hatte ich damals auch verpasst. Das ist auch so ein 23. Dezember-Film gewesen, glaube ich.
Ja. Den habe ich auch nicht in der Sneak gesehen. Den habe ich separat nochmal irgendwann zu
Aber
Hause
du hast
gesehen.
Den in der Sneak gesehen, auf jeden Fall, das
ich
weiß ich.
Ich habe ihn nicht in der Sneak gesehen.
Bist du ganz sicher?
Ich bin ganz sicher.
Weil der lief nämlich, aber dann waren wir beide.
Der lief in der Sneak, genau, der, aber wir haben den beide nicht gesehen.
War das der, wo wir in Amsterdam waren?
Kann sein.
I think so.
Wahrscheinlich.
Jetzt, das ist ein Jahr her, dass der lief.
Ja, aber den habe ich nämlich irgendwann danach noch geguckt und der hat was mit Zeitreisen zu tun und sowas fand ich immer sehr interessant.
Ja, genau. Sonst dabei auch noch unser kleiner Liebling Lucas Hedges, toller, toller Typ, Sterling K. Brown, Renee Elise Goldsberry und Alexa Demi. Sagt einem jetzt nicht Lucas Hedges, ist, glaube ich, der am ehesten noch einmal sagt.
Sterling K. Brown und Lucas Hedges sind, glaube ich, die beiden
Namhaften,
aber Alexa Demi ist jetzt auch, weil sie bei Euphoria eine der Hauptrollen mitgespielt hat und auch schon bei einem anderen Sneak-Film, den wir gesehen haben, auch aufgetaucht ist.
Welche Rolle spielt sie denn? Ist das die Mama?
Nee. Alexa ist die Freundin von Tyler.
Ah, siehste, okay. Mhm.
Und ist eine richtige Bitch in Euphoria. Ah. Hier ist sie auch ein bisschen bitchig, aber nicht ganz so bitchig wie in Euphoria.
Okay, ich merke schon, also Euphoria schwingt hier immer ein bisschen mit.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ihr es lieber, also Empfehlung von Raphael, lieber Euphoria zu gucken. Ja, ich weiß, genau, es läuft wieder auf ein Sky-Abo hinaus. Ist ja
bloß nicht.
Ja, für dich nicht, aber für mich. Du hast ja mir nicht genug Zeit gegeben, um das noch zu gucken. Das ist jetzt gecancelt übrigens. Danke, Raffi. Ich wollte nur noch gucken.
Sky
aber
so. Will ich nicht bezahlen, dann kaufe ich es mir lieber auf iTunes.
Ja, Sky hat diesen Player. Naja,
zack.
Ja, genau.
Genau, Renee Elise ist die Mutter. Elise Goldsberry. Aber genau, Lucas Hedges ist der neben Timothy Chalamet, die sich um ähnliche Rollen gekämpft haben vor 2 Jahren.
Oder zum Teil auch zusammengespielt haben. In Lady Bird waren sie zusammen.
Waren, genau. Alexa Demi war, glaube ich, auch bei Lady Bird dabei.
Das kann sein, das ist bestimmt so ein Nebencharakterdarsteller, die jetzt irgendwann demnächst auch nochmal ihre richtige erste Hauptrolle kriegt.
Ja, sie ist auch eine sehr gute Schauspielerin, wenn man das von Euphoria sagen kann, weil da hat sie echt grandios gespielt.
Genau. Wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass dieser Film so visuell und stimmungsvoll ist, was die Machart angeht, jetzt unabhängig von der Geschichte, gibt es hier so ein paar kleine Sachen, die ganz interessant sind rund um den Film. Und zwar hat der Director das Skript an Sterling K. Brown geschickt. Das ist der Papa übrigens. Und hat in dem PDF Musikstücke quasi mit eingebettet, dass er quasi zu Szenen gewisse Musik mithören konnte, um schon eine gewisse Stimmung mitzugeben. Und hat gleichzeitig auch in dem Skript unterschiedliche Schriftgrößen und Farben mit eingebaut. Mhm. Und um da schon quasi Stimmung und so ein bisschen Vibes mitzugeben. Was an diesem Film auch ganz interessant ist, was man vielleicht hier schon mal sagen kann, ist, dass der Aspect Ratio, also das Seitenverhältnis sich verändert.
Ja.
Was auch sehr ungewöhnlich ist, aber auch mal ganz interessant. Also ich finde, hier folgt einer Logik, aber es ist jetzt nicht so präsent.
Ja.
Aber das wird, glaube ich, irgendwann nochmal spannend, wenn das ein bisschen stärkeren Einzug in den Film gewinnt, nicht alles in einem Ratio zu machen, sondern auch mal zu variieren, weil das die Wahrnehmung des Bilds verändert sich doch schon von sehr weiten
Hat ja
Aufnahmen zu sehr engem.
Gründe, warum man das oft macht. Und ja, in dem Fall merkt man es vielleicht. Auch was Interessantes, gerade weil du vom Filmformat sprichst, Lucas Hedges und Alexa Demi haben nämlich beide bei dem Film mit 90s mitgespielt. Und der hat ja auch so ein Filmformat, also so
fast quadratisch,
fast,
ne?
Quadratisch, mhm. Von ich glaube, Jonah Hills Regiedebüt, ne?
Ja.
Auch sehr schöner Film.
Genau.
Und Alexa spielt da die eine der Frauen, wo der Hauptcharakter zur Party kommt.
Ah ja, da hast du die Party. Kannst. Ja, ich erinnere mich.
Naja.
Genau. Und was auch ganz interessant ist, dass der Film am Anfang gerumort worden ist, dass es sich hier um ein Musical handelt.
Weil da so viel Musik drin ist in dem Skript, wie du schon erwähnt hast. Und ja, weil der auch
sehr
musiklastig ist. Aber natürlich ist es kein Musical, aber ja, trotzdem sehr musikalisch.
Ja, also es hat nichts mit Musical zu tun.
Nee, bei weitem nicht.
Nee. Also ich finde, Musicals haben immer etwas sehr Komponiertes und sehr Gescriptetes, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und dieser Film fühlt sich aber halt nicht so an. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil das, glaube ich, wäre zu doll. Das wäre zu viel. Es wäre viel,
würde
zu viel.
Auch irgendwie nicht, es wird nicht passen.
Nee, dafür ist die Thematik auch zu, also was heißt zuerst?
Musical ist ja auch immer etwas, was irgendwie happy, oder es muss nicht happy sein, aber es geht in so eine andere Richtung, was hier gar nicht gewollt ist, würde ich sagen.
Genau. Und deshalb kommen wir auch schon, glaube ich, zur Zusammenfassung. Mhm. Denn das Waves ist ein visuell spannendes Filmchen, was sehr wild ist und sehr eigenwillig wie ein Musikvideo. Also wenn man den Trailer sieht, könnte man auch denken, es wäre ein Musikvideo.
Der Trailer, ja.
Diese ganze Welt wirkt halt erstmal fast dokumentarisch, weil wir folgen halt viel so ein bisschen den Charakteren. Ne? Es ist so ein bisschen diesen Alltag kennenlernen, die Personen kennenlernen. Und es wird aber viel mit Bild und Ton gearbeitet, also es ist viel konzeptionelle Arbeit dahinter. Das erschließt sich jetzt vielleicht nicht auf den ersten, aber ich würde mal behaupten, das ist schon, wenn man das jetzt auseinander nimmt, würde man schon viele Muster und Motive wiederfinden, was eigentlich immer ganz schön ist. Und es stecken auch ein paar interessante Gedanken drin, die das Ganze klammern, sowohl visuell als auch mit Ton. Für einen unvorbereiteten Kinobesucher ist das, glaube ich, sehr viel, sehr schlagend. Und ich glaube, er will sehr inspirierend sein, aber wenn man sich nicht darauf vorbereitet, was auf einen zukommt, ist es, glaube ich, sehr viel, weil dann kannst du es, glaube ich, nicht einsortieren, weil es halt alles wie so eine riesen ausgekippte Lego-Kiste fühlt sich, glaube ich,
dabei
an. Also wenn man das möchte und sich dann auch wirklich lange auch Gedanken darüber machen möchte, was will der Film mir jetzt sagen, beziehungsweise was sollen die ganzen Musiksnippets, wie hängt das alles zusammen, was hat das mit dem Bildratio zu tun, wieso ist das? Wenn man das mag tatsächlich, sich damit auch auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen, mit diesen unterschiedlichen Ebenen eines Films, dann ist das vielleicht wirklich auch ganz interessant. Aber ich glaube, für die normalen Kinogänger eher überfordernd, meiner Einschätzung nach. Die Geschichte schafft sich auch eigene Regeln. Also, was ich eben schon meinte, es folgt halt so ein bisschen, es erzählt halt einzelne Erlebnisse, also relativ chronologisch. Ich glaube, es sind keine großen Zeitsprünge drin. Ich glaube, das ist wirklich so nah an nah.
Der rote Faden ist da und dem wird auch gefolgt.
Genau. Und also es geht viel um interessante Themen, aber auch wichtige Themen. Es geht viel um Egozentrik, Selbstbetrug, Selbstmitleid. Also der Film schwimmt zwischendurch massiv in Selbstmitleid, wo du auch denkst so, boah, ich ertrag's nicht. Das
vor allem, wenn die Charaktere das eine Badewanne und dann andere in dieser Badewanne rumhängen und wirklich selbst.
Also es ist wirklich, also es ist zum Teil, also aber auch repräsentativ, glaube ich, in dem Fall schon. Aber das muss man halt wissen. Und es gibt auch nicht super viele Filme, wo das so dann auch zelebriert wird. Und ich glaube, das ist etwas, passiert halt auf dem stillen Kämmerlein. Ne? Mhm. Aber hier wird es halt auch sichtbar.
Ich glaube, Wasser ist hier auch ein ganz großes Motiv, weil wir haben auch einen See oder ein Meer, wo das vorkommt hier sehr prominent. Und halt, wie gesagt, diese Badewannen-Szenen.
Ja, das ist aber genau vorkommt. Das, was ich meine. Es sind super viele Klammern und Bilder, die halt wiederverwendet werden, die auch, glaube ich, wirklich große konzeptionelle Vorarbeit mit sich gebracht haben, die aber, wie gesagt, wenn man nicht bewusst danach sucht, auch einem nicht so auffallen, was schon wieder ein bisschen schade ist. Genau, was habe ich gesagt? Selbstmitleid, Umgang mit Konflikten, Schuld und vor allen Dingen Konsequenzen des eigenen Handelns ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Meiner Meinung nach ist es wirklich, viel von allem. Also es ist wahnsinnig viel von allem. Ich mag es ja, manchmal mag ich das gerne. Und manchmal mag ich es auch gerne, wenn Filme sehr auf den Punkt sind, sehr minimalistisch sind, dass du dich wirklich nur auf die Story konzentrierst. Hier ist es halt alles. Ne?
Und weil das halt so viel ist, nämlich gefällt mir halt Euphoria besser, weil du hast dieses Format der Serie, du kannst das alles, was hier in diesem Filmformat in 2,5 Stunden versucht wird zu packen, das ist überfordernd. Aber wenn du das halt jetzt nach außen wegziehst, ne? Und du hast wirklich fast 10 Stunden Zeit dafür, dann funktioniert das nämlich sehr gut. Und auf jeden Fall super interessant, diese Parallele zu sehen, wie ähnliche Thematik oder ein ähnliches Weltbild, ne? dieser heutigen Zeit einmal in einem Film verbunden, verbaut wurde und einmal in einer Serie, die ich jetzt halt vergleichen konnte.
Ja, du konntest es. Ich wusste nur, also als ich das Intro gesehen habe, dachte ich so, oh, jetzt kommt gleich wieder ein Euphoria-Vergleich, ich sag's dir. gleichzeitig ist dann wiederum auch eigentlich ganz schön, dass die ganze Geräuschkulisse und das Bild, das arbeitet alles halt auf die Emotionen der Darsteller ein. Ne? Mhm. Also es bauscht sich auf und dadurch kriegst du halt einen Bezug irgendwie, wie der Stress des Hauptcharakters sich irgendwie entwickelt. Weil das, habe ich das Gefühl, das schafft das Drehbuch alleine nicht. Ja. Sagen wir es nur so, wenn das Drehbuch richtig gut wäre, also richtig, richtig gut, brauchst du halt so viel drumherum nicht. Mhm. Manchmal ist es aber auch in Ordnung, wenn du viel drumherum machst, aber die Story sich einfach zurückhält. Weißt du, das ist so, also deshalb, aber das Drehbuch ist nicht scheiße. Also du könntest dem folgen, wenn du da einfach noch mehr im Charakterbuilding arbeiten würdest.
Ja.
Aber, und dann kommen halt diese ganzen anderen Sachen dazu, die quasi nochmal sagen wollen, und jetzt übrigens geht's dem Charakter so und so, und jetzt genau, ist es gerade so und so, und jetzt hörst du es mit dem Song, und jetzt kommt das, Licht. Und jetzt kommt nochmal Wasser, und ganz Nahaufnahmen und ganz weite Aufnahmen, und der Ratio verändert sich so, um dir nochmal einen Hinweis zu geben, jetzt gerade geht's bergab oder bergauf.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein bisschen viel. Also, ich finde es das Drehbuch schafft es nicht so ganz richtige Nähe. Richtige gefühlte emotionale Nähe, was du im Kino eigentlich, was das Tolle am Kino ist, dass du das kannst, dass du die Nähe zu den Charakteren aufbaust. Also das finde ich bei der Schwester noch besser als beim Sohn gelungen. Mhm. Und das finde ich, ich finde, das klappt hier nicht ganz so gut. Das heißt nicht, dass der Film nicht funktioniert an sich, aber wenn man es mal nur jetzt auf das Drehbuch unterbricht, finde ich, hätte man da noch wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen können. Vielleicht ist es auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, es so ein bisschen so zu lassen. Aber manchmal fehlt mir dann, und das ist ein Film, der für uns ja eigentlich auch sehr nahbar ist und sehr, sehr realitätsnah, ne? Weil wir mit Social Media jeden Tag zu tun haben und kommen auch aus Familien, wo eigentlich alles so okay ist, sagen wir es mal so, ne? Wir haben keinen großen Hunger leiden müssen. Und deshalb, gerade bei so einem Film erwarte ich eigentlich immer, dass ich wirklich dann zum Schluss bitterlich sitze und weine, wenn es darauf hinspielt. Ne? Und wenn es das nicht tut, heißt es nicht, dass es kein gutes Skript ist, aber ich glaube, gerade in diesem Bereich hätte ich es erwartet.
Ja, in dem Film war wirklich die Tochter die einzig smarte.
Ja. Naja, aber das ist halt das, was ich meinte, mit Umgang mit eigenen. Normale. Genau, Umgang mit eigenen, mit der Schuld und eigenen Konsequenzen von Dingen, die du selber verzapft hast. Genau, also deshalb für mich wäre das noch cool gewesen, wenn du noch ein bisschen näher an den Charakter, an die Charaktere rangekommen wärst und noch mehr mitfühlen würdest. Das fände ich noch schön. Aber ansonsten, wie gesagt, visuell sehr, sehr spannend, konzeptionell sehr interessant, aber auch wirklich nichts für jeden.
Nee, deswegen nur 3 von 5 Goldblums.
Gold. Ja, also ich würde jetzt, also wenn man da Bock drauf hat von den beiden, würde ich eher Waves fürs Kino empfehlen, weil es halt schon Bild gewaltig ist. Mhm. Die Story von Richard Jewell ist interessanter, aber das funktioniert auch zu Hause.
Ja, ich denke, genau, Waves ist also wirklich bombastischer, was das angeht, weil der ist auch sehr stark im Ton und das funktioniert in so einer
Heimanlage nicht unbedingt.
Ne? Genau, sondern Kinoanlage, halt super cool.
Ich hätte halt Sorge, dass es dann, dass das flöten geht dann, ne? Dann hat die Geschichte weniger.
Ja, aber auch, weiß ich nicht, diese 2,5 Stunden.
Das war schon sehr lang.
Vielleicht drückt man dann noch gerne eher auf Pause und dann funktioniert er zu Hause vielleicht ein bisschen besser. Ich fand Richard Jewell als Film besser, wesentlich besser. Beides jetzt aber auch nicht
absolute Top-Favorite.
Top-Kinofilme,
ne?
Finde ich.
Oscar-Season also, ist vorbei. Ne? Also die, ja, jetzt kommen auch nur so kleine Glücksperlen mal dazwischen.
Also die Filme an sich sind gut, wie du schon meinst, auch handwerklich fabelhaft, aber ich würde euch da jetzt nicht ins Kino zwingen dafür.
Geht lieber nochmal Little Women gucken oder so.
Genau, Little Women läuft gerade im Kino und immer noch 1917. Das ist nämlich ein Film, der hat eine simple Story und ist handwerklich so mega geil, dass er einfach dich in diese Story reinbringt. Und
genau. Da ist aber ein schönes Beispiel, wo es funktioniert. Da Cinematography an den Charakter.
Weil das nicht überladen ist mit. Du hast halt einfach einen richtig klassischen Soundtrack, also Musik und Filmmusik und so weiter. Es sorgt dafür, dass der Film halt und die Story halt vorangetrieben wird, ohne das zu überladen. Und hier in dem Fall musst du halt irgendwas fühlen, wenn du jetzt einen Kanye West Song hörst und dabei noch siehst, wie er in der Badewanne abhängt. Oder
viel, viel Kanye West.
Es geht jetzt plötzlich, genau, dann geht es wieder Frank Ocean, dann bist du wieder, jetzt musst du wieder ein bisschen, komm runter, alles wird wieder gut. Und dann siehst du, wie sich das Filmformat oder das Format vom Bild verändert. Und ich sage, okay, und jetzt? Wie soll ich mich jetzt fühlen? Eingeengter, weil es wird immer, what?
Schmaler, ja.
Deswegen,
es ist sehr viel. Also es gibt andere Alternativen, viel, ja, die man eher noch. Parasite kommt jetzt auch gerade wieder überall ins Kino. Also.
Stimmt.
Und ist jetzt auf Amazon Prime, also.
Parasite. Kann man sich jetzt leihen und kaufen.
Yes. Für die, die es noch nicht geschafft haben.
Die es noch nicht geschafft haben. Bester Film des letzten Jahres.
Ja, da habe ich jetzt auch schon wieder gegensätzliche Meinung gehört, aber die ignoriere ich einfach ganz konsequent.
Genau. Ist ja auch unsere Meinung oder deine Meinung und meine Meinung.
Und alle anderen dürfen sogar ihre Meinung haben. Das ist in Ordnung.
Ihr dürft sie haben, auch wenn sie falsch ist.
Genau. Und somit verabschieden wir uns und wir hören uns
nächste Woche schon wieder.
Eventuell.
Vielleicht. Oder übernächste Woche. Ich mal sehen.
Vielleicht schieben wir noch ein Special dazwischen. Es läuft gerade eigentlich ganz gut.
Alles klar. Bis dann. Ab ins Kino
mit
euch.
Ab ins Kino.
Bye.
Bye.